Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um 5 große Denkfehler, die viele haben, wenn sie mit einem ETF-Sparplan fürs Alter vorsorgen und warum man diese Denkfehler unbedingt bedenken sollte, dass man hier wirklich auch gut aufgestellt ist in der Zukunft. Vorab gesagt, ich bin natürlich ein riesiger Fan von ETFs. Sie sind transparent, sie sind kostengünstig, eine tolle breite Streuung mit drin, wenn man es richtig macht und da investiert, sind sie auf jeden Fall eine super Geldanlage, insbesondere für diejenigen, die gerade mit dem Thema durchstarten und auch mittellangfristig eine tolle Geldanlage. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Themen, die ich immer wieder in der Praxis sehe, die nicht bedacht werden, wenn man für die Altersvorsorge rein ETF-Sparpläne nutzt. Viele denken dann immer so, ja, ich investiere 1.000 Euro im Monat oder 500 Euro im Monat in meine ETF-Sparpläne oder in einen ETF-Sparplan oder so. Und das wird schon reichen, das wird schon irgendwie hinhauen. Genau das möchte ich heute so ein bisschen hinterfragen und dir einfach ein paar Tipps aus Finanzplanungsperspektive geben, die du da unbedingt beachten solltest, die leider die wenigsten beachten, die aber wichtig sind in diesem Kontext. Also mach diese Denkfehler nicht, schau es dir unbedingt an und ich würde sagen, wir starten direkt in die Podcast-Folge durch. Denkfehler Nummer 1 ist, sein eigenes Langlebigkeitsrisiko zu unterschätzen. Das ist mit auch, ich starte direkt mit dem allergrößten Fehler, weil das machen tatsächlich sehr, sehr viele, bedenken das leider überhaupt nicht. Also was ist das Langlebigkeitsrisiko? Es ist das Risiko, dass ich viel, viel älter werde, als ich kalkuliert habe und dass am Ende meines ETF-Sparplans noch ganz viel Leben ist und ich sozusagen kein Geld mehr habe und dann auf Sozialhilfe oder auf andere Themen, Familie etc. mich verlassen muss. Ist ja auch nicht immer so ganz einfach, hat nichts für mich auch mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun, wenn ich sowas nicht bedenke. Es gibt super viele Studien dazu. Ich habe auch, glaube ich, eine separate Podcast-Folge dazu mal gemacht, die ich auch hier wieder in die Shownotes auf jeden Fall packe, was das Langlebigkeitsrisiko angeht. Und zwar zeigt sich ja schon seit Jahren, dass wir tendenziell immer älter werden, als wir kalkulieren. Und in sehr, sehr vielen Studien von vielen Rückversicherern, Krankenversicherern etc. Sagt man auch, dass unsere Generation, ich bin jetzt zum Beispiel ein 94er Jahrgang, über 100 Jahre alt werden könnte. Wir sprechen ja auch immer über die Anpassung, wann man in Rente geht. Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen in der Politik, ob das nicht auf 70 angehoben werden sollte. So oder so, ob es 3-4 Jahre angehoben wird oder nicht oder wann auch immer du in Rente gehen möchtest. Wir müssen auf jeden Fall damit kalkulieren, dass wir einen Rentenbezug von mindestens 25 bis 30 Jahren haben werden und auch Puffer mit einkalkulieren, falls man doch ein bisschen älter wird. Und ihr könnt euch mal vorstellen, 25 bis 30 Jahre ist echt eine sehr, sehr lange Zeit. Für viele ist das Erwerbsleben noch nicht mal so lange. Also es gibt wenige, die irgendwie 35 Jahre Erwerbsleben haben oder 40 Jahre Erwerbsleben, außer man hat eine Ausbildung gemacht und immer die ganze Zeit durchgearbeitet. Das heißt, ich muss eigentlich noch mal ein ganzes, fast ein ganzes, ich würde mal sagen, 2 Drittel Erwerbsleben abbilden. Das in einer Zeit, wo ich vielleicht gar nicht arbeite oder weniger arbeite. Und hinzu kommt eben auch insbesondere für Frauen, leben tendenziell noch mal länger als Männer. Im Schnitt sind es 5 Jahre aktuell. Ich glaube aber auch das kann in eine Richtung gehen, die man nicht unterschätzen sollte. Und wenn ich da halt einfach vom ETF-Sparplan nichts habe, nichts mehr rausbekomme und nicht genug Puffer mit einkalkuliere, dann ist es ein Problem. Darüber muss ich mir Gedanken machen. Es gibt ein Thema, wie ich das komplett abdecken kann für mich. Da spreche ich gleich drüber, also was so ein bisschen die Lösung ist von diesen Denkfehlern, sage ich mal. Kommt zum Schluss, aber nichtsdestotrotz, wenn ich das über einen ETF-Sparplan mache, muss ich halt entweder super, super viel Puffer mit einkalkulieren, also deutlich mehr zur Seite legen. Oder ich habe eine 2. Dimension, wie ich das Ganze absichern kann, dass ich hier auch wirklich mich auf meine Rente verlassen kann. 2. Denkfehler, der auch mit diesem Thema so ein bisschen zusammenhängt, in diesem Kontext steht, ist das Thema der Entnahmeplanung. Ich glaube, die wenigsten, wenn sie anfangen mit dem Investieren, machen sich Gedanken darüber, wie ich diesen Sparplan später entnehmen kann, dass ich zum Beispiel eine regelmäßige Rente draus kriege, mit Kapitalverzehr, ohne Kapitalverzehr oder mit Teilkapitalverzehr. Wie ist das Geld in der Altersvorsorge oder im Alter dann noch angelegt. Also wähle ich einen Bezug, der irgendwie noch risikoreicher ist, an der Börse angelegt, weil es mir anders auch nicht ausreicht. Dann habe ich hier natürlich viele Unsicherheitsfaktoren wie eine schwankende Rente, wenn eben Börsenkurse auch mal runtergehen, kann im Alter in einer Zeit von 30 Jahren auf jeden Fall passieren. Oder eine Inflation, die deutlich höher ist, als wie ich kalkuliert habe. All das sind Punkte, die ich in meiner Entnahmeplanung berücksichtigen muss. Und die Entnahmeplanung ist auch ausschlaggebend dafür, wie lange dieses Geld dann schlussendlich reicht, was ich im Depot habe. Wenn ich da super unterwegs bin und für alle Szenarien was durchgerechnet habe für mich selber und weiß, okay, es macht Sinn, es wird mir reichen, ich habe alle wichtigen Puffer mit bedacht, dann ist es natürlich kein Thema, aber in der Praxis sehe ich, dass überhaupt nicht bedacht wird, dass man das gar nicht mitdenkt, dass man einfach immer denkt, mit den 300 Euro, die man investiert, wird schon irgendwie reichen. Aber es ist schon sehr stark abhängig von der Entnahmeplanung, wie und ob das dann reicht und wie ich mir das genau vorstelle dann auch im Alter und wie viel Risiko ich im Alter auch eingehen möchte. Also womit fühle ich mich wohl? Bin ich eher der Typ, der dann eigentlich schon eine konstante Rente erwartet, die jedes Jahr um 2% steigt mit der Inflation, weil die Inflation hört ja im Alter nicht auf. Die muss ich dann auch in der Auszahlung natürlich ausgleichen. Oder ist es in Ordnung für mich, wenn da Risiko drin ist und ich irgendwie eine schwankende Rente mit drin habe? Wie macht das auch mein Lifestyle mit? Weil ich sag mal so, im Alter hat man jetzt nicht oder will man nicht, wenn man so lange gearbeitet hat, wieder wie ein Student leben und lebt in irgendeiner WG oder sonstiges. Ich meine, die Preise gehen ja eh auch hoch. Aber darüber sollte man sich Gedanken machen. Und wenn man das nicht tut oder keinen Bock darauf hat, auf solche ganzen Berechnungen, sich darum zu kümmern, auch im Alter, dann habe ich dafür auch eine Lösung, über die wir dann quasi zum Schluss auch nochmal sprechen. Aber da vielleicht auch noch ein Gedanke, den ich mega wichtig finde. Ich habe eine enge Freundin, die im Altenheim arbeitet, Alten- und Pflegeheim, und die eben immer wieder sagt, dass eben genau solche Themen wie Geldanlage und Co., zum einen hat man manchmal Streit auch mit potenziellen Erben etc. Das meint nicht immer jeder gut mit einem. Und dass viele das überhaupt nicht mehr hinbekommen, selber sowas zu machen. Also sie kann sich bei bestem Willen nicht vorstellen, wie man einen ETF-Sparplan später, wenn man 70, 80, 90 ist, er selber noch die Entnahmen steuert, auch wenn man das irgendwie eingerichtet hat, weil zum einen natürlich die Technik sich verändert. Ja, jetzt haben wir digitale Depots. Was kommt vielleicht in der Zukunft? Sind die Depots irgendwie an uns dran, in unserem Chip? Keine Ahnung was, muss man steuern können. Und wie mental fit bin ich in der Lage, das überhaupt noch entscheiden zu können? In welcher Marktphase befinde ich mich gerade? Wie mache ich meine Entnahmeplanung etc.? Also ich glaube, das überschätzen viele das Thema, insbesondere wenn man Pflegefall ist. Da kann man sowas natürlich nicht mehr selber machen. Dann hat man eine externe Person, die das für einen macht. Da ist die Frage, wie gut und in welchem Interesse die das natürlich macht. Oder ich muss dann doch dafür bezahlen. Und wenn ich im Alter doch dafür bezahlen muss, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, die ich hätte vorher schon entscheiden können, wie ich es denn genau haben möchte. Dazu sprechen wir auch gleich. Aber sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, weil es wird leider unterschätzt, aber in der Praxis, so der Alltag bei ihr sieht schon zum Teil recht schwierig aus. Also da können viele gar nicht ihre Belege einreichen bei der Krankenkasse, weil sie so überfordert sind mit diesen digitalen Belegen, einscannen etc. Und dann stellt euch mal vor, ein so komplexes Thema wie mein eigenes Depot richtig zu verrenten und die Entnahmeplanung Jahr für Jahr oder Monat für Monat zu steuern, ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Hausnummer, über die man sich Gedanken machen sollte auf jeden Fall. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, also versteht mich da nicht falsch. Ich finde es halt einfach wichtig, dass man sich selber da auch nicht überschätzt und sich wirklich realistische Gedanken darüber macht, weil das viele ja vielleicht auch einfach überschätzen, glaube ich, weil ich einfach in der Realität, in der Lebensrealität was anderes mitbekomme und unsere Lebensrealität vielleicht eben ganz anders aussehen wird. Wir werden leider nicht für immer jung bleiben, auch wenn wir uns das alle wünschen. Ich würde es mir auch wünschen, aber es ist schwierig. Dann Denkfehler Nummer 3, den ich immer wieder in der Praxis sehe, ist das Sequence of Return Risiko. Das ist einer der meist übersehensten Punkte, würde ich sagen, denn es macht einen riesigen Unterschied, wann die Rentenphase für einen beginnt und wann man Entnahmen macht. Ein Beispiel. Wir haben zwei Anleger, die erzielen beide im Schnitt 6% Rendite. Bei Person A kommt der Crash nach 10 Jahren nach dem Rentenstart, bei Person B direkt am Anfang. Das kann den Kapitalverlauf in diesen 30 Jahren wirklich um mehrere 1.000 Euro verändern, wie viel Rente ich mir überhaupt auszahlen lassen kann. Das heißt, es ist mega wichtig, dass man sich auch Gedanken macht im Kontext der Entnahmeplanung, dass ich gegebenenfalls auch Geld umschichte, bevor ich in Rente gehe, in Kapitalanlagen, die weniger stark schwanken. Das machen viele leider auch nicht. Beispiel bei einer gewissen Versicherungslösung, über die wir sprechen werden, ETF-Rentenversicherung, ist es so, dass 5 bis 10 Jahre vor Rentenbeginn ich eben festlegen kann, direkt zu Beginn, dass Anlagen oder auch teilweise Anlagen umgeschichtet werden in Anlagen, die nicht mehr so stark schwanken und ich eben nicht dieses Sequence of Return Risiko habe. Ihr seht, diese Themen hängen alle so ein bisschen mit dem Thema Entnahmeplanung zusammen. Langlebigkeit hängt auch mit Entnahmeplanung zusammen. Die Entnahmeplanung haben wir gerade drüber gesprochen und eben dieses Sequence of Risk Risiko auch ein Thema, was sehr stark in diese Entnahmeplanung mit einfließt. Kommen wir zu Denkfehler Nummer 4. Disziplin und durchziehen. Ich glaube, viele bei einem ETF-Sparplan, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn man ist nicht so committed zu 100%, man denkt so, ja, jetzt habe ich aber gerade eine Phase, da will ich lieber runtergehen auf 50 Euro, aber ich setze mal einfach aus oder ich höre einfach auf damit. Das heißt, sich auch nicht zu überschätzen, was die Disziplin angeht. Ich glaube, es erfordert sehr viel Eigendisziplin, sowas durchzuziehen wirklich, das bis zur Altersvorsorge auch durchzuziehen. Und ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, wieso ich das so wichtig finde, dieses Thema. Also Untersuchungen zeigen, nur rund 40% der ETF-Sparerinnen halten ihren Plan länger als 10 Jahre konsequent durch. Das ist krass. 40% nur. Was ist mit den anderen 60%? Ist gar nicht so wenig, ja? Ich könnte einer von den 60% sein, du könntest oder könntest einer oder eine von den 60% sein, die es nicht durchziehen. 10 Jahre ist nicht bis zur Rente wahrscheinlich für viele von uns. Und das finde ich halt eben auch so ein bisschen ein Thema, was für ein Typ Mensch bin ich? Was diszipliniert mich wirklich? So vielleicht einen Vertrag, wo ich wirklich eine Verpflichtung habe und dann x Euro einzahlen muss und mich irgendwie rechtfertigen muss oder erstmal den Weg gehen muss, ein Dokument auszufüllen, um überhaupt erstmal runterstufen zu können? Oder bin ich wirklich jemand, der durchzieht und auch an sowas dranhält, auch wenn ich nicht irgendwie von extern beeinflusst werde? Ist es wie bei so einem Studium auch, ja? Also es gibt einen Studiengang, wo ich super mir selber vieles einteilen kann. Und dann gibt es ja auch gewisse Studiengänge, wo alles ein bisschen schulischer gehalten wird. Stunden feststehen, Stundenpläne, Stoff etc. Alles sehr strukturiert zur Verfügung gestellt wird. Und so ist es bei diesem Thema auch. Die Frage ist, was ist ein Thema, wo ich wirklich langfristig dranbleibe und was meine Disziplin und das Durchziehen auch fördert, weil das ist beim Thema Altersvorsorge unglaublich wichtig, dass ich durchziehe bis zum Schluss und diesen Plan verfolge, auch wenn man davon erstmal die ersten 5, 6 Jahre vielleicht noch nichts sieht. Man macht es halt quasi für die Zukunft. Und das fällt vielen sehr, sehr schwierig, wie eben auch Zahlen zeigen. Und die Frage ist, wie bringe ich da mehr Verbindlichkeit auch für mich selber rein? Kommen wir zu unserem letzten Denkfehler für diese Podcast-Folge, und zwar ist es das Thema Steuern und Vererben. Viele unterschätzen, wie stark eigentlich Steuern auch anfallen beim ETF-Sparplan, also auch nochmal sehr, sehr wichtig. Steuern ist natürlich auch was die Rendite schlussendlich ja auch schmälert, aber das sollte man auf dem Schirm haben. Vielleicht kurz als Erklärung. Bei einem ETF-Sparplan habe ich 1.000 Euro pro Jahr Steuerfreibetrag. Alles darüber hinaus, der Gewinn muss mit 25% Kapitalertragssteuer besteuert werden, plus Solidaritätszuschlag, plus gegebenenfalls Kirchensteuer, wenn man in der Kirche ist. Das heißt, das ist gar nicht so wenig, was ich da abdrücken muss über einen längeren Zeitraum. Sowas kann ich auch ein bisschen optimieren für mich, indem ich eben mir zum Beispiel eine ETF-Rentenversicherung anschaue, weil die eben auch andere gewisse Vorteile hat. Diesen Punkt würde ich jetzt mal ein bisschen depriorisieren im Vergleich zu den anderen Punkten. Die Punkte, die ich genannt habe, würde ich sagen von 1 bis 5 ist 1, 2 und 3 mit die allerwichtigsten Punkte. Aber einfach, um das auch nochmal mitzubringen, es gibt auch Methoden, wie ich sowas ein bisschen umgehen kann, wie ich einen besseren Zinseszinseffekt erzielen kann für mich und wie ich dieses Thema nicht unterschätze, auch insbesondere beim Vererben, wenn ich vielleicht recht viel Kapital aufgebaut habe und das mal an meine Kinder vererben möchte, dass eben nicht so viel Erbschaftssteuer anfällt oder vielleicht gar keine Erbschaftssteuer anfällt, ist es über eine schlaue Ausgestaltung doch manchmal ein bisschen einfacher, als direkt ein Depot auf sich und seinem eigenen Namen laufen zu haben. Ja, und ich habe es ja schon zu Beginn der Folge gesagt, diese 5 Denkfehler lassen sich auch reduzieren oder diese Risiken dieser 5 Denkfehler lassen sich auf jeden Fall reduzieren mit einer ETF-Rentenversicherung. Deshalb bin ich so ein Fan davon, das parallel auch zum Sparplan zu machen. Für mich ist nicht eine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern eine Und-Entscheidung. Ich mache einen Sparplan für den Vermögensaufbau. Ich gucke mir eine ETF-Rentenversicherung an für die Altersvorsorge, wenn ich eben diese Punkte nicht abdecken kann. Langlebigkeitsrisiko. Eine ETF-Rentenversicherung zahlt mir wirklich lebenslang bis an mein Lebensende eine monatliche Rente aus, die auch stabil ist, je nachdem, für welchen Rentenbezug ich mich entscheide, wo ich mir keine Sorgen machen muss, auch unabhängig davon, ob dieses Kapital dann aufgebraucht ist oder nicht. Das heißt, das habe ich bei der Altersvorsorge dann komplett ausgeklammert. Und es gibt nur das Produkt der Rentenversicherung in unserem deutschen System, was das gewährleistet. Ansonsten wird man das nie zu 100% reduzieren können, außer ich habe wirklich extrem viel angespart und extrem viel Puffer in meinem Sparplan drin. Und die Realität sieht ja ganz anders aus. Niemand von uns hat unendlich verfügbar Geld, um das anzusparen im Depot, um dann nicht in diese Bredouille reinzukommen, weil ich müsste über 1 Million in einem Depot haben, dass ich diese Risiken komplett abfedern kann und kein Problem damit hätte. Und selbst dann wäre es nicht 100% abgefedert. Dann Thema Entnahmeplanung. Das macht die ETF-Rentenversicherung auch komplett. Wir haben diese Umschichtung eben 5 bis 10 Jahre, bevor man in Rente geht, dass ich dieses Sequence of Return Risiko eben nicht mehr habe. Und dann zusätzlich dazu eben die Entnahmeplanung, dass ich wenig Schwankungen habe, wie ich sie mir vorstelle, eine konstante Rente oder auch eine flexible Gewinnrente, dass nochmal was on top kommt, nach 10 Jahren beispielsweise nur ein kleiner Teil angelegt bleibt. Und das kriege ich halt immer auf mein Konto ausbezahlt, Monat für Monat, und muss mich nicht selber darum kümmern und habe auch einen Ansprechpartner und lege diese ganzen Vertragsbedingungen ja jetzt schon für mich fest, kann sich vielleicht im Laufe der Ansparzeit auch nochmal verändern, aber habe hier auch nicht die Gefahr, dass mir irgendjemand reinpfuscht, wenn ich gedanklich im Alter vielleicht nicht mehr ganz so klar bin und es so extrem beeinflussen kann, weil ich immer noch natürlich Vertragsinhaber bin und das gestalten kann. Und so eine Entnahmeplanung, wie gesagt, wird sehr, sehr stark unterschätzt und insbesondere auch, wie mental fit man ist, um das zu machen. Und deshalb bin ich halt einfach auch so ein riesiger Fan von diesem Produkt, weil ich glaube, dass da noch ganz viele leider auf die Füße fallen werden, wenn sie in Richtung Entnahmeplanung gehen, dann im Alter. Und das doch nicht ganz so einfach ist, wie man vielleicht gedacht hat. Dann ist es auch so, dass ich eben in dieser ETF-Rentenversicherung das Rebalancing mit drin habe. Darüber haben wir heute gar nicht gesprochen. Rebalancing, glaube ich, kriegt jeder auch im Depot drin. Ist aber auch nochmal ganz nett in der ETF-Rentenversicherung, wenn ich auch keinen Bock habe, während der Ansparzeit mich um mein Depot zu kümmern, dass das hier eben gemacht wird für einen selber. Und ich habe gewisse Steuervorteile. Einmal in der Ansparphase wird es nicht besteuert, dieses Kapital. Das heißt, ich habe einen höheren Zinseszinseffekt. Und in der Auszahlungsphase, wenn ich die lebenslange Rente will, habe ich eine sehr, sehr niedrige Besteuerung. Je nachdem, wann ich in Rente gehe, habe ich einen Ertragsanteil und auch Teilkapitalauszahlungen ab 62 Jahren sind steuerlich sehr viel vorteilhafter als die Depotbesteuerung. Steuerung. Jedoch, das will ich natürlich auch nicht verneinen, hat eine ETF-Rentenversicherung natürlich höhere Kosten als ein ETF-Sparplan. Das ist aber klar, weil es einfach am Ende ein ganz anderes Produkt ist und diese lebenslange Rente, die Entnahmeplanung, 2 wichtige Punkte sind, für die man eben bezahlt, dass die abgesichert sind. Deshalb ist es nicht vergleichbar einfach. Es sind 2 verschiedene Produkte für mich und dieses Produkt macht halt absolut Sinn, wenn ich diese Denkfehler hier nicht bedacht habe und wenn ich drüber nachdenke, doch selber sage, ich kriege das selber gar nicht eigentlich so gut abgedeckt, dann sollte ich mir dieses Thema auf jeden Fall anschauen. Ich verlinke euch gerne weiterführenden Content zu diesem Thema, nochmal einen ausführlichen Vergleich. Macht euch auf jeden Fall Gedanken über diese Denkfehler, ob ihr sie vielleicht nicht auch habt, ob ihr darüber nachdenken solltet. Es ist immer einfacher, wenn ich früher handeln kann und solche Themen nicht aufschiebe, weil dann sind sie für mich gelöst und ich habe kein Problem, wenn es in Richtung Altersvorsorge geht, dass ich mir über sowas noch Gedanken machen muss, wo ich es dann doch schwieriger abgedeckt bekomme. Deshalb, ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Ich finde es eine ganz tolle und wichtige Sache und auch unterschätzt nicht diese Denkfehler, insbesondere das Langlebigkeitsrisiko, Entnahmeplanung und das Sequence of Return-Risiko sind schon 3 ganz wichtige Punkte, die immer wieder in der Praxis leider total unter den Tisch gekehrt werden. Und wenn dir die Podcast-Folge ansonsten gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Thumbs Up oder auch über deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify. Wenn du weitere Fragen hast zu dem Thema, dann pack sie auch gerne in die Kommentare. Ist auch eine gute Inspiration dafür, welchen Content ich sonst noch hier machen soll für euch, je nachdem, welche Fragen ihr habt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.